Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch, wie Gott uns rettet. In Epheser 2, Verse 1 bis 10 gibt Paulus einen persönlichen Einblick in die größte Rettungsaktion aller Zeiten, Gottes Bemühungen, die Menschheit zu erlösen. Wir sind nicht nur Zuschauer, sondern Zeugen unserer eigenen Rettungsgeschichte. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Liebe Zuschauer und Zuhörer, es freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid in unserer Gesprächsrunde. Ich möchte meine Teilnehmer hier kurz vorstellen. Ich fange mit den Damen zu meiner Rechten an, Agnessa und Rebecca, Jonathan und Carsten und mein Name ist Hannes. Bevor wir wirklich einsteigen, lade ich euch ein zu einem Gebet. Lieber Herr Jesus, wir haben heute spannende Verse vor uns. Wir wollen über unsere Sünde und die Erlösung, die durch dich geschehen ist, nachdenken. Herr Jesus, ich bitte dich, dass durch unser Nachdenken unsere Bewunderung für dich und deine Erlösungstat noch größer wird. Bitte sei jetzt bei uns, die wir hier diskutieren, und sei auch mit bei unseren Zuhörern und Zuschauern, dass auch sie mit Gewinn diesem Bibelstudium folgen können. Ich danke dir dafür. Amen.
Amen.
Meine Lieben, schlagen wir doch gleich Epheser Kapitel 2 auf. Und wir werden uns damit den ersten 10 Versen heute beschäftigen. Und mein Vorschlag ist, dass wir so immer Schritt für Schritt einen oder zwei Verse lesen, über die dann diskutieren und gemeinsam nachdenken und dann versuchen auch zu erfassen, was das große Konzept ist, das Paulus uns hier vermitteln möchte. Fangen wir also gleich an mit den Versen 1 und 2. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Bibelübersetzungen haben wir denn? Sagt mir mal, was ihr da habt.
Schlachter?
Luther?
Auch Luther.
Elberfelder.
Und ich habe auch die Elberfelder, das ist eine gute Kombination. Wer möchte lesen? Verse 1 und 2.
Ich fange mal an.
Gerne.
Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt, nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams.
Okay, meine erste Frage lautet, an wen in der Gemeinde in Ephesus wendet sich Paulus denn hier mit diesen ersten Worten? Wen spricht er da an? Schaut noch einmal mit mir da in den Text. Welche Personalpronomen verwendet er denn hier?
Also es steht ihr.
Ja.
Und dann schaue ich natürlich sofort in Kapitel 1 und da steht an die Heiligen in Ephesus, die Gläubigen in Christus Jesus.
Mhm.
Vermute ich mal, an die der Brief geschrieben wurde. Ja.
Das muss also die Gemeinde Ephesus logischerweise sein.
Das ist ganz klar für mich an die, die sich bekehrt haben.
Mhm.
Er nimmt Bezug auf das, als ihr einst tot wart, durch Übertretungen und Sünden. Und davon gehe ich jetzt mal aus, dass wenn sie einst tot waren, dass sie jetzt leben. Sonst würde er sagen, dass ihr tot seid. Das ist ja ein Zustand, der vorbeigegangen ist. Also muss es sich um bekehrte Menschen handeln.
Also Tod und Leben ist natürlich so ein Gegensatzpaar, das hier dann tatsächlich noch mehr auftauchen wird.
Ja. Das Spannende ist ja, wenn wir dann weiterlesen, dass da andere Pronomen auch noch vorkommen, wir und auch er. Aber in Vers 11 geht es dann wieder zu diesem ihr zurück. Ja, darum denkt daran, dass ihr, die ihr von Geburt einst Heiden wart und Unbeschnittene genannt wurdet, von denen, die äußerlich beschnitten sind.
Mhm.
Also das sieht so aus, als ob er sich hier auch ganz besonders eben an Heidenchristen wendet aus der Gemeinde in Ephesus.
Die meisten Gemeinden damals bestanden aus Heidenchristen und Judenchristen. Wir wissen nicht, wie die Anteile hier in der Gemeinde Ephesus ausgesehen haben, aber das scheint tatsächlich so, die kommen aus dem finsteren Heidentum und haben sich bekehrt. Und die spricht er jetzt an. Er sagt auch, ihr wandeltet einst so, einst, früher. Das ist vergangen. Schauen wir noch einmal in diese zwei Verse hinein. Welche schlechten Einflüsse sieht Paulus, die auf sie damals in ihrer Zeit als Heiden sozusagen eingeströmt sind. Welchen Einflüssen waren sie da ausgesetzt? Schaut zum Vers 2.
Fällt mir gerade hier ein, in meiner Übersetzung wiedergegeben als Zeitlauf dieser Welt oder dieses Zeitalters. Mhm. Klingt für mich ein bisschen wie eine Art zu leben. Englisch würde man Lifestyle sagen, also dieses, da ist wohl die Art, wie man gelebt hat, vielleicht was einem wichtig war und was nicht. Mhm. Das schien eine Gruppe zu sein, die jetzt einen anderen Lebensstil hat irgendwie, andere Dinge, die ihnen wichtig sind. Aber früher war sie halt in diesem Zeitlauf gemäß dieser Welt.
Zeitlauf dieser Welt. Du hast es ein bisschen anders vorgelesen.
Ja, nach der Art dieser Welt.
Art dieser Welt. Was sagt Schlachter?
Lauf dieser Welt.
Lauf dieser Welt. Ich habe da im Griechischen nachgeschaut und das ist immer spannend. Dieses erste Wort, Zeitlauf, bei mir in der Elberfelder, das wird anderswo nämlich auch mit Welt übersetzt. Ich denke da an Römer Kapitel 12, seid nicht gleichförmig wie diese Welt. Ja, und dann hätten wir eigentlich gemäß der Welt dieser Welt. Das ist eigentlich doppelt gemoppelt. Ja. Also es ist eine spannende Kombination, die da im Griechischen abläuft. Was meint Paulus damit? Du hast vorher etwas schon versucht zu erklären. Wie war das?
Es war ein Stück weit, es scheint etwas, wovon sie ja abgerückt sind. Und Zeitlauf dieser Welt, das hat mit Dingen zu tun, die letztlich einem Ziel, dem sie nachgelaufen sind, was sich dann auch in ihrem Alltag wieder gespiegelt haben muss. Also Dinge, die mir wichtig sind, danach trachte ich ja und dann richte ich mein Leben darauf aus. Mhm. Hier hat es wohl einen Wechsel gegeben, da sie jetzt nicht mehr tot sind. Sie sind jetzt in einer vielleicht neuen Umgebung, in Anführungszeichen.
Also dieses erste Wort hat tatsächlich auch diesen Aspekt des Zeitlichen. Und mir fällt da immer das Wort Zeitgeist ein. Was ist ein Zeitgeist? Oder der Zeitgeist?
Das, was angesagt ist, die Trends, das, was gerade in ist, ja, wie wir es vielleicht zu Neudeutsch sagen würden. Mir fällt da gerade ein Lied ein, was wir in unserer Jugendzeit gesungen haben, sei ein lebendiger Fisch. Und in der Strophe hieß es da, nur die toten Fische schwimmen immer mit dem Strom. Ja? Und das passt eigentlich auch ganz gut hier rein. Ihr wart tot, Vers 1, ja, und ihr seid da einfach so mitgeschwommen, so im Mainstream. Mhm. Ja, ohne groß zu reflektieren, ohne groß anders zu sein. Jeder ist so, alle machen das, ja, und dann schwimmt man eben einfach so unreflektiert mit.
Okay, das ist offensichtlich der eine Teil, der diese Christen, die ursprünglich aus dem Heidentum kamen, beeinflusst hat. Sie sind einfach so gewesen wie alle Heiden. So stelle ich mir das vor. Die sind dort mitgeschwommen mit diesem Mainstream. Bitte.
Interessant ist, dass bei mir in Vers 10, also Vers 2 am Ende steht, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Und da steht bei mir in der Anmerkung, oder des Unglaubens, der Weigerung zu glauben, siehe auch Epheser 5. Also hat es das, wovon sie sich abgewandt haben, ist es ein konträres Programm zu dem, wie die anderen leben und dass sich die anderen weigern zu glauben. Also es ist nicht nur der Zeitgeist in dem, dass es ihnen alles egal ist und dass sie unreflektiert mitmachen, sondern dass sie sich tatsächlich weigern, irgendwie ihren Zustand zu erkennen oder sich für was anderes zu entscheiden.
Mhm. Und sie sind auch ganz klar unter einer anderen Herrschaft.
Genau.
Weil wir haben ja hier, da ist ja eine Herrschaft, ja, aber zu der Herrschaft gehören sie wohl nicht mehr, weil der sind sie tot.
Wie wird denn das hier formuliert? Bei mir steht es so ein bisschen auffällig in der Elberfelder. Gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes und so weiter. Was soll denn das bedeuten? Wer ist der Fürst der Macht der Luft?
Ich finde es auch spannend, dass danach ja noch dieser Nachsatz kommt, was er tut, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Also was immer er da macht, vielleicht stachelt er sie an, diese Dinge zu tun. Und da erinnere ich mich an diese Unterredung, die Jesus im Johannesevangelium führt. Wer ist denn Vater von wem? Bin ich jetzt automatisch Kind Gottes, weil ich physischer Nachfahre Abrahams bin. Und dann sagt er, hey, es gibt zwei Väter, sozusagen im Bild gesprochen. Es gibt Gott und es gibt dessen Söhne und Töchter, die ihn widerspiegeln, wie er Dinge tut und angeht. Und dann gibt es einen anderen Vater, den Vater der Lüge, den er dann mit Satan identifiziert. Mhm. Wo man merkt, je nachdem, welchen Vater ich habe, das spiegelt sich in meinem Umgang mit anderen irgendwo auch aus.
Also dieser Fürst der Macht der Luft, das muss Satan sein. Da kommen wir nicht drum herum. Das hat er schon im Kapitel 1 angedeutet. Denkt später im Kapitel 5 geht es um diese Waffenrüstung. Und da sagt er auch, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Auch ein klarer Hinweis, dass er hier Satan und das Dämonische und Okkulte anspricht. Wie real ist denn dieser Feind des Okkulten, des Dämonischen, des Satanischen?
Naja, ich denke jetzt für Paulus ganz real. Für die Gemeinde in Ephesus auch ganz real. Mhm. Da gab es ja diese Geschichte mit den Söhnen des Kevas, die gedacht haben, naja, den bösen Geist, den können wir austreiben, ohne Probleme.
Das schaffen wir.
Ja, einfach, wir benutzen jetzt den Namen von Jesus oder Paulus als Talisman und dann wird er schon das Weite suchen. Und dann die Antwort einfach kommt, naja, Paulus und Jesus kenne ich schon, aber euch, wer seid ihr? Ja, und dann kriegen sie die Hucke voll und müssen nackt fliehen. Ja, eine ganz kuriose Geschichte. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Epheser da noch dran gedacht haben. Also das heißt, in der damaligen Zeit vielleicht noch realer als für uns heute manchmal. Das sind wirklich Mächte, die gibt es. Die sind nicht nur erfunden, nicht nur eine schöne Imagination, sondern die sind real, die wirken, die treiben ihr Unwesen, die halten Menschen gefangen. Eine ganz klare Sache für Paulus und auch die Epheser.
Wenn wir davon ausgehen, dass es sich hier um Heidenchristen handelt, die gesamte heidnische Religion, die ist ja so hochgradig okkult. Das ist ja nicht nur alles irgendwelche Tricks und irgendwelche netten Anekdoten, sondern die Menschen haben die okkulte Macht des Teufels tatsächlich an sich gespürt und erlebt. Die ganzen Priester und ihre Gottesdienste und Orakelbefragungen und so weiter und so fort. Das ist ja nicht nur einfach so gewesen. Von dem her, die Menschen haben mit dem sehr real zu tun gehabt. Die wussten, dass es einen Teufel gibt, dass es die andere Seite gibt. Und ich glaube, für uns heute ist es genauso real. Wenn man in die Buchläden geht und unsere Kinder lesen sehr, sehr gerne, da steckt es mich immer wieder, wenn man vor dem Jugendbücher oder selbst Kinderbüchern steht. Ich wage zu behaupten, dass 60% der Kinderliteratur und sicherlich 70% der Jugendliteratur okkult verseucht ist.
Mhm. Ich meine, es gibt Leute, die schieben das einfach weg und sagen, es interessiert mich nicht. Die nehmen das nicht wirklich wahr. Vielleicht glauben sie es auch nicht ganz. Und dann gibt's andere, die haben auch als Christen permanent Angst vor dem Okkulten und dem Dämonischen. Irgendwie müssen wir da ja die Balance schaffen. Wie seht ihr das? Wie schaffen wir das? Wie, dass wir es nicht klein machen und uns gar nicht mehr davor fürchten. Und auf der anderen Seite, dass wir wie die Maus vor der Schlange in Ohnmacht und Erstarrung nicht mehr wissen, was wir tun sollen. Also beides ist schlecht. Wie schaffen wir da eine gesunde Balance im Umgang mit dem Bösen, das damals präsent war? Denkt man an die Zauberbücher, die in Ephesus verbrannt werden und die heute sogar in den Kinderbüchern präsent ist, geschweige denn Filme, Fernsehen und so weiter.
Ich denke da gerade an Kapitel 6, weil es ja eben schon angesprochen wurde, diese Waffenrüstung Gottes. Ich finde, in der Beschreibung dessen, was er uns da gibt, auch wenn es jetzt ein Vorgriff ist, finde ich da einen Anhaltspunkt, wie ich damit umgehen kann. Mhm. Zum einen scheint es für Gott so relevant zu sein, dass er sagt, ich bereite Verteidigungsmaßnahmen vor. Wenn das quasi ein Gegner ist, wo man sagt, ja, Mai, der ist zwar da, aber kommt nicht wirklich im Leben vor, dann wird er nicht diese Geschütze in Anführungszeichen auffahren, die er uns dann anbietet. Aber innerhalb dieser Geschütze oder dieser Waffenrüstung merke ich eigentlich, dass es alles Dinge sind, die mich auf Jesus hinweisen. Dass er sich letztlich quasi als Schild vor mich stellt. Und dadurch, dass wir auch, was man als Thema auch in der letzten Woche hatten, diese Geborgenheit, die man in Jesus spürt, da merke ich schon, okay, das könnte dieser Mittelweg sein. Es ist relevant genug, dass Gott da Vorsorge trifft, aber gleichzeitig ist er selbst die Vorsorge in Person.
Ich weiß, dass es das gibt. Ich fürchte mich aber trotzdem nicht, weil ich an der Hand Jesu weitergehe.
Ja. Ich glaube auch etwas anderes. Sie waren ja tot, ja, haben wir gelesen. Jemand, der tot ist, der lässt sich einfach von anderen lenken. Aber sie sind jetzt nicht mehr tot. Das heißt, sie sind schon aktiv auch am Mitdenken und am Prüfen, was gut und was nicht gut ist. Das ist das Lebendige. Ja.
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dessen sich bewusst zu sein. Satan ist ein besiegter Feind.
Ja.
Jesus ist Sieger, Jesus hat ihn besiegt am Kreuz und wenn wir uns an Jesus halten, haben wir tatsächlich nichts zu befürchten. Allerdings sollen wir nicht blauäugig sein, denn die Jünger wollten ja auch die Geister austreiben und Jesus hat ihnen klipp und klar gesagt, so einfach funktioniert es nicht, weil es wirklich Dämonen sind. Man hat hier nicht mit Blut und Fleisch zu tun, wie es in Kapitel 6 dann steht, sondern mit ganz anderen Mächten und wir als Menschen können denen nicht entgegenwirken. Aber weil Jesus für uns gestorben ist, weil er der Sieger ist, können wir sehr wohl an Jesu seiner Seite da den Feind besiegen.
Mein Vorschlag ist, schauen wir zum Vers 3. Im Vers 1 und 2 waren die Personalpronomen euch und ihr da. Und jetzt kommen wir zum Vers 3. Wer möchte lesen?
Kann ich machen.
Bitte.
Unter diesen hatten auch wir einst alle unsere Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen.
Also da kommt jetzt plötzlich dieses Wir. Offensichtlich schließt sich Paulus als Judenchrist jetzt mit ein in diese alte, schlechte Zeit. Welches Stichwort springt euch da im Vers 3 sofort ins Auge?
Begierden unseres Fleisches.
Begierde und Fleisch. Ja. Wenn Paulus vom Fleisch spricht, das macht er ja nicht nur hier im Epheserbrief, das macht er im Römerbrief, im Galaterbrief und immer wieder. Was meint er damit? Das ist so ein theologisch gefüllter Begriff bei Paulus, den man verstehen muss, damit man ihn auch wirklich verstehen kann. Was ist Fleisch bei Paulus?
Ich habe es mir versucht, mal so bildlich ein Stück weit anzureißen, vorzustellen, das Fleisch ist wie so das Spielfeld, auf dem die Sünde Zugang hat und spielen kann und wüten kann. Quasi der Bereich dessen, wo sie sich austoben könnte oder überhaupt auf den Plan treten kann.
Mhm. Was ist das Gegenstück zum Fleisch?
Der Geist.
Es ist immer dieses Gegensatzpaar, eindeutig, Geist und Fleisch. Was heißt es, wenn ein Christ im Fleisch wandelt? Und was heißt es, wenn ein Christ im Geist wandelt? Das ist ja, es geht immer um Christen, ja, das muss uns klar sein. Was ist da der Unterschied?
Ja, man kann es schön sehen in Römer 7 und 8. Römer 7 einfach, wo der Mensch aus eigener Kraft versucht zu kämpfen, zu besiegen und hat einfach keinen Erfolg. Und in Römer 8 ein völlig anderer Fokus. Ist jemand in Christus, gibt es keine Verurteilung mehr. Und dann ist es der Geist auch, der den Sieg schenkt, der die Veränderung auch bewirkt, die der Mensch vorher aus eigener Kraft nicht bewirken konnte.
Römer 7 und 8, das ist ein wirklich klassisches Beispiel. Wie fängt denn Römer Kapitel 7 an? Paulus sagt, jetzt spreche ich mit euch, ihr, die ihr auch meine Brüder seid. Das heißt, er spricht hier Judenchristen an. Leute, die mit dem Gesetz groß geworden sind, die sich vielleicht auch darauf verlassen haben und noch immer verlassen. Und zum Schluss sagt er, ich tue nicht das, was ich will, ja, ich schaffe das nicht. Ich bin gefangen in diesem Fleisch. Und dann sagt er, die Lösung ist das Leben mit Christus und im Geist. Ja, das müssen wir also hier verstehen. Und da sagt er auch, das waren wir früher einmal. Ja, die Verse 1, 2 und 3, das ist so die negative Seite, wir als Sünder. Wie könnte man das so mit einem ganz kurzen Satz zusammenfassen?
In Römer 3 schreibt Paulus, alle haben gesündigt.
Mhm. Ja. Im Grunde ist es Römer 1, 2 und 3 hier, was wir hier in Epheser 2 lesen. Römer 1, die Heiden sind Sünder. Römer 2, auch die Juden sind Sünder. Römer 3, alle sind Sünder. Und was machen wir jetzt? Wir brauchen die Erlösung durch Jesus Christus. Und das ist hier so eine Kurzfassung, wie es mir scheint. Ja. Also ich habe in einem Kommentar gelesen, die ersten drei Verse, das ist die Verlorenheit des Menschen. Das hat mir gut gefallen. Ja? Das bringt es auf den Punkt. Aber Paulus sagt immer, das war früher, das war einst. Jetzt sind wir richtige Christen. Jetzt schauen wir zum Vers 4. Wie beginnt dieser Vers 4? Gott aber. Ja? Also schauen wir nicht mehr auf uns, sondern schauen wir in eine andere Richtung. Lesen wir hier vielleicht die Verse 4 und 5 einmal. Agnessa oder Rebecca, bitte.
Okay. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnaden seid ihr selig geworden.
Okay. Welche Rolle spielt Gott jetzt bei dieser Erlösung?
Also von der Atmosphäre, die ja in Vers 1 bis 3 beschrieben wurde, da je mehr Paulus dort erzählt, wie das mal früher war, desto mehr geht in meinem gedanklichen, dieser Szene, die ich mir vorstelle, das Licht aus.
Ja, es ist
das wird immer dunkler. Wo man sich am Ende denkt, okay, gut, dass dann anscheinend noch was kommt. Und jetzt mit diesem Satz geht da wieder das Licht an. Mhm. Dadurch, dass der Blick jetzt von uns losgelöst sich auf Gott richtet, und vor allem, da ist nur er das Subjekt und was er tut, getan hat, machen kann und so weiter und so fort.
Also er ist die absolut handelnde Person dann jetzt in den nächsten Versen.
Ich finde das so schön, weil das wird gleich eingeleitet mit, wie er ist. Er ist reich an Barmherzigkeit, große Liebe. Und deswegen ist er befähigt, auch uns zu erlösen. Ne?
Und ich finde es toll, in Vers 5, da kann sich keiner am Ende des Verses irgendwie auf die Schulter klopfen und sagen, naja, ich habe es aus meiner eigenen Leistung gemacht, ich habe mich jetzt da weiterentwickelt, sondern aus Gnade seid ihr errettet. Und da gibt's keins, ach ja, hast ein bisschen was mehr getan dafür und hast da gut gemacht, sondern wirklich aus reiner Gnade. Und keiner kann sich seine Errettung auf die Fahnen schreiben.
Seid ihr errettet, ist das aktiv oder passiv, ne? Wir brauchen nur die deutsche und auch die griechische Grammatik hier betrachten. Was heißt das? Ihr seid gerettet.
Ich glaube, ganz wichtig ist eben auch, und deswegen macht er das in den Versen 1 bis 3 nochmal so klar, ihr wart tot. Mhm. Ja, oder wir waren tot. Mhm. Ja, was kann denn ein Toter selber tun? Ja, vielleicht waren nur 60% tot, mit den restlichen 40% hat er selber was gemacht. Ja,
wie absurd.
Wie absurd. Aber wir sind oft so als Christen, das ist das Verrückte einfach. Ja, wir denken, okay, Jesus hat schon was getan, die Erlösung, aber okay, jetzt kommen unsere, naja, vielleicht nicht 40%, aber 20. Ja, nee, tot ist tot, Punkt. Ja, es ist
da
wirklich
geht gar nichts
da geht
mehr.
Gar nichts und deswegen muss Gott alles tun.
Gerade auch in diesem Bild, der früheste Moment, wo dieser tote Mensch etwas tun kann, ist in dem Punkt, wo er lebendig wurde. Das wird gleichgesetzt mit der Errettung. Mhm. Also ich kann frühestens in diesem Bild, wenn man es ganz hart ausdrückt, ja, egal was du machen könntest, es kann nie vor dem Zeitpunkt deiner Errettung gewesen sein, in diesem Bild. Mhm. Auch das nimmt wieder Stress raus. Gerade weil wir in unserer Gesellschaft es oft uns vielleicht an manchen Stellen auch sinnvollerweise gewohnt sind, etwas zu tun. Also ich arbeite für mein Geld, das macht in einer gewissen Weise auch Sinn.
Sind in einer Leistungsgesellschaft.
Genau, und da nimmt es dann gerne mal krankmachende Auswüchse dann irgendwann aus. Und für mich ist der Sabbat immer einmal in der Woche spätestens eine Vollbremsung, wo ich merke, okay, ja, ich habe jetzt vielleicht 6 Tage meinen Job gemacht und ich habe gegeben und dafür bekomme ich. Und dann ist der Sabbat genau das, was hier beschrieben wird.
Schaut noch einmal mit mir da in den Vers 4 und 5 hinein. Da werden ja jetzt von Paulus einige Begriffe aufgezählt, die Gott irgendwie beschreiben. Du hast das vorher schon angedeutet. Schauen wir uns die einfach einmal an. Was seht ihr hier?
Gott ist reich an Erbarmen.
Erbarmen, bei mir steht Barmherzigkeit. Ja. Weiter unten kommt noch ein ähnlicher Ausdruck.
Die Liebe, oder?
Ja, das ist der nächste, Liebe.
Und dann haben wir die Gnade noch.
Die Gnade, ja. Also Barmherzigkeit, Liebe, Gnade. Irgendwo sind die teilweise ja deckungsgleich und synonym. Es wird einfach immer wieder das Gleiche ausgedrückt. Und immer wenn Paulus das Wort Gnade verwendet, dann habe ich so das Gefühl, das ist auch so ein bisschen autobiografisch. Das, was er selbst erlebt hat, das ist das, was ihn auch überwältigt, wenn er an Gott und die Erlösung denkt. Gnade.
Was ich so schön finde hier ist auch in Vers 5, wo es heißt, mit Christus lebendig gemacht. Es ist nicht nur, weil Gott groß an Liebe und Barmherzigkeit ist, sondern eben, weil Christus gestorben ist, dass das da nochmal der Fokus ist. Mhm. Deswegen, ja, hat er uns lebendig gemacht.
Du gibst mir schon das nächste Stichwort, mit lebendig gemacht. Mit lebendig gemacht, im Deutschen sind das mehrere Wörter, im Griechischen ist das ein und das ein einziges Wort, ja, das gehört zusammen. Jetzt lesen wir dann noch die Verse 6 und 7 und da wird dieses mit noch einmal auftauchen. Carsten, darf ich dich noch einmal bitten, lesen wir da einfach weiter, der Gedanke setzt sich hier fort im Vers 6 und 7.
Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus.
Also wir haben hier dreimal dieses mit drinnen. Mit lebendig, mit auferweckt, mit sitzen. Welche Rolle spielen wir da jetzt eigentlich, wenn es um die Erlösung geht?
So rein von der, es ist, die Karriereleiter ist ein gängiges Bild, aber das Karrieregedanke hier ist nicht so das Tragende, aber von der tiefsten Tiefe. Ich meine, wir haben das vorhin in den Versen 1 bis 3 gehabt. Also Tod als Tod geht nicht im Grab, mhm. Also ganz unten unter der Erde. Geht es jetzt steil mit hinauf, gerade das Mitsitzen, weil es ja auf Christus bezogen ist, hat mich dann erinnert an das, was im Kapitel 1 angesprochen wurde, und zwar nach seiner Auferstehung saß er zur Rechten des Vaters im Himmel. Also mit anderen Worten, wo endet die Reise aus einem Zustand des Todes, also viel weiter weg von Gott könnte ich konzeptionell nicht sein, als sein rechter Platz des Freipartner. Da holt er mich hoch. Und dann kommt dieses Bild der Gnade, was vorher schon am Ende von Vers 5 war, und auf Englisch würde ich sagen, it blows my mind. Also es ist wirklich, das übersteigt alles, was ich mir vorstellen kann. Menschlich gesehen macht das keinen Sinn. Ich habe mir nichts verdient. Warum darf ich jetzt mit ihm da oben sitzen?
Ich meine, ich komme noch einmal auf dieses mit zu sprechen. Ja? Ich will da hartnäckig sein. Ja, warum macht man das nicht alleine? Ja? Warum steht da dreimal dieses mit? Im Griechischen immer syn. Das ist so eine Art Refrain, obwohl es am Anfang des Wortes dort im Griechischen immer steht. Was soll das bedeuten? Warum betont Paulus das dermaßen?
Ich glaube, das ist einfach, damit dem Menschen das besser ins Gedächtnis eingeprägt wird.
Er hämmert das so richtig ein.
Genau, dass der Mensch aus seiner Kraft her nichts machen kann. Wenn ich jemanden oder etwas mitnehme, bedeutet ja das irgendwo ein passiver Part. Wenn ich mein Baby mitnehme, kann das Baby nicht seinen Willen bekunden, ob es jetzt mitkommen will oder nicht. Das wird einfach genommen, ja. Oder wenn ich das Buch mitnehme, kann das Buch jetzt auch nicht da sich weigern, mitzugehen. Ja? Mitgenommen, das bedeutet, dass jemand den aktiven Part für den, der mitgenommen wird, übernommen hat. Und das kommt hier sehr, sehr deutlich zum Ausdruck. Jesus, Gott, hat den aktiven Part für uns übernommen und wir dürfen die Nutznießer sein.
Und das ist schön, weil wir könnten ja sagen, naja, jetzt sind wir lebendig geworden und jetzt können wir selbstständig.
Ja?
Und dann weist er aber darauf hin und sagt, nein, ihr seid trotzdem nur... Also nur mit, also ihr werdet mitgenommen. Ne? Es ist nicht euer aktiver Teil, dass ihr dann schlussendlich eingesetzt werdet. Ihr werdet das nie verdient haben.
Und ich finde es so interessant, er betont es hier dreimal, dass sie quasi Anhängsel sind. Und was sagt er in den Versen 8 und 9? Aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben und nicht aus euch selbst und nicht aus euren Werken, damit... Wieso? Damit sich keiner rühme. Der kommt dem Ganzen zuvor, weil das menschliche Herz ist nun mal so, dass man sich gerne doch auf die Schulter klopft. Was hat man nicht alles Tolles erreicht und getan und was habe ich mir nicht alles verdient?
Schauen wir noch einmal in diesen kleinen Block 4 bis 7 hinein und schauen wir, welche Zeiten hier angesprochen sind. Schauen wir zum Vers 4. Wann ist das passiert, dass wir geliebt werden wurden?
Vergangenheit.
Er hat uns geliebt. Vers 5.
Vergangenheit auch. Ne?
Er hat uns früher, Vergangenheit, lebendig gemacht. Ja? Und dann steht da, ihr seid gerettet. Welche Zeit ist denn das jetzt?
Gegenwart.
Das ist jetzt eigentlich Gegenwart. Ja? Und dann schauen wir zum Vers 7. Wovon spricht Paulus hier?
Kommende Zeiten, ja, das ist ein Anzeiger für die Zukunft.
Das ist offensichtlich, obwohl die Verbform Futur hier nicht vorkommt, ein deutlicher Hinweis auf das, was in der Zukunft noch passieren wird. Also wir haben hier drei Ebenen, die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Und meine Frage ist jetzt, welche Rolle spielt jetzt Jesus im Erlösungsgeschehen in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft? Schauen wir uns das Schritt für Schritt an. Was hat Jesus in der Vergangenheit für uns getan?
Lebendig gemacht.
Mhm.
Erlöst. Ja.
Also jetzt in seinem Leben meine ich, jetzt als Person Jesus Christus.
Er hat überhaupt die Möglichkeit aufgemacht, dass die Tür wieder aufgehen kann aus dem Grab.
Und wie hat er das gemacht?
Einfach durch sein, und das ist ja eben dieses Spannende, was im ganzen Neuen Testament so pointiert kommt, er war der Einzige ohne Fehler. Deswegen war er der Einzige, der effektiv hat sterben können für uns, um uns aus dem Leben wieder, aus dem Tod ins Leben zu holen.
Also ich sehe da diesen Kreuzestod. Der höchste Beweis der Liebe. Die Liebe ist ja hier ein Stichwort. Was macht er jetzt für uns? Steht jetzt nicht hier im Epheserbrief, aber wie verwendet sich Jesus jetzt im Erlösungsprozess zugunsten von uns?
Naja, wenn hier steht, er sitzt zu Rechten des Vaters. Ich erinnere mich an diese Begebenheit, wo Stephanus Jesus sieht. Auf einmal sitzt er nicht mehr, es steht auf. Ja. Also er tritt ein, ja. Er ist so dieser Fürsprecher, dieser Anwalt, der sich einsetzt, ja, der vermittelt, der uns vertritt, der unsere Anliegen auch in die himmlische Schaltzentrale bringt.
Wir können zu diesem Thron der Gnade freimütig hinzutreten. Ne? Das macht er jetzt. Und was macht er in der Zukunft?
Ich finde es spannend, hier wird es ja schon angeklungen, seine Gnade in Güte an uns erweist, in Christus Jesus, also in dieser Zukunft. Da kommt noch etwas, wo er sagt, okay, so wie es jetzt ist, ich meine, wir sind gerettet, aber offensichtlich schreibt er auch in eine Realität von den Ephesern, wo nicht alles rund läuft. In ihrer Lebenswelt nicht und in ihrem Glaubensleben auch nicht. Mhm. Und wenn ich sage, okay, wir sind gerettet und jetzt bleibe ich aber da stehen, dann frage ich mich, ja gut, soll das jetzt ewig so weitergehen? Soll ich jetzt ewig immer so zwischen diesen Polen hin und her geistern und wann hört das mal auf, wann hört Leid auf, wann hört Schmerz und Schrei auf? Und darauf zielt das Ganze. Er ist noch nicht ganz fertig. Am Ende kommt noch etwas. Und vor allem auch der Ankläger, der Satan, der hier mal wieder kurz angesprochen wurde, wollen wir den auf ewig rumwüten lassen? Nein. Also sagt Gott, okay, das Spiel ist zwar schon gewonnen, aber abgepfiffen ist noch nicht.
Mhm. Das heißt, Jesus in Zukunft zeigt sich als Richter, als Sieger und als König.
Also Jesus am Kreuz, Jesus jetzt als Hohepriester und dann bei der Wiederkunft als wiederkommender Herr, der eben uns alle zu sich nehmen wird. Ja? Und Paulus spricht immer wieder von der Erlösung, die schon passiert ist, die gerade passiert im Moment und die noch in der Zukunft passieren wird. Und im Grunde, es braucht immer Jesus dazu. Geht nichts ohne Jesus. Nichts. Ja? Und das muss uns hier bewusst werden, wenn Paulus diese Verse so formuliert, wie er es hier tut. Schauen wir zum Vers 8. Wer möchte lesen? Machen wir die Runde weiter. Ja.
Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es.
Was ist unser Anteil an diesem Erlösungswerk?
0,0.
Man könnte sagen, eventuell der Glaube, aber auch der Glaube ist ein Geschenk Gottes, eine Gabe. Ja. Also wir können hier nichts dazu beitragen. Ich meine, die Botschaft ist eigentlich sehr, sehr deutlich. Gottes Gabe ist es. Schauen wir gleich weiter zu den Versen 9 und 10. Carsten, nein, du hast schon gelesen. Joni, darf ich dich noch einmal bitten?
Jo, 9 und 10. Also nicht aus Werken, damit sich niemand rühmt, denn wir sind sein Gebilde, in Christus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen.
Verse 9 und 10, zweimal das Stichwort Werke. Und irgendwie scheint es ein bisschen widersprüchlich zu sein, was Paulus da sagt. Was meint er im Vers 9?
Zur Erlösung können wir nichts beitragen mit unseren Werken.
Welche Rolle spielen die Werke? 0,0. Absolut nichts. Jetzt kommen sie aber merkwürdigerweise im Vers 10 ja doch noch einmal vor. Wie sollen wir das deuten und verstehen?
Ich finde spannend, welche Funktion oder Sinn sie haben und welchen nicht. Und genau. Den einen haben wir nämlich schon. Es ist in keinster Weise ein Schlüssel, wo ich irgendwie mir was verdienen könnte. Weder Liebe von Gott, die war eh schon da, noch Barmherzigkeit, die ist in ihm selbst, noch meine Erlösung. Und jetzt gibt's aber einen Platz, und da ist auch dieses Bild, was ja immer wieder mitschwebt, tot, lebendig. Ich meine, ein lebendiger Körper, eine lebendige Person, die macht was, das macht ja Leben aus, diese Bewegung. Und jetzt fragt man sich, okay, jetzt bin ich gerettet, aber Gott, was hast du jetzt vor? Was schlägst du vor, was ich jetzt tue? Und da gibt's anscheinend Werke, wo er sagt, okay, nehme ich das Bild von Jesus und seinen Jüngern, gehen wir zusammen. Wir bleiben ja nicht einfach nur, wir sind gerettet und bleiben dann statisch in der Welt stehen, sondern das zeigt sich anscheinend irgendwie. Und mir gefällt das Bild ein bisschen, dass wir Briefe sind von Gott. Wir sind von ihm geschriebene Briefe, die dadurch, wie wir anscheinend sind, also Werke, etwas, was ich tue, was ich bin, was ich auslebe, darüber vielleicht ein bisschen hinweisen kann auf den, der mich gerettet hat. Damit vielleicht noch jemand anders auch dahin kommt.
Also ganz wichtig ist ja der Gedanke, dass die Werke von ihm vorbereitet sind.
Ja.
Das heißt, eigentlich sind es gar nicht unsere Werke, sondern das sind auch seine Werke. Ja, wir sollen nur darin leben. Ja, also wir können jetzt hier sagen, wir haben die Freiheit zu sagen, nö, mache ich nicht. Ja, ich möchte nicht in den Werken Gottes leben. Aber ich kann auch diese Werke auch nach meiner Erlösung nicht aus mir selbst tun. Das sind die Werke Gottes. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Also das ist tatsächlich hier ein Detail, das zum Beispiel im Römerbrief, glaube ich, nicht so klar durchkommt und das eigentlich sehr gut ergänzt, was Paulus hier meint. Hat Paulus ein Problem mit den Werken? Hat Paulus ein Problem mit dem Gesetz? Nein, nein. Aber Gesetzeswerke, das mag er nicht. Das ist nämlich dieses legalistische Denken, ich könnte mir beim lieben Gott die Erlösung selber verdienen. Bitte.
Ich finde das so interessant, in Vers 2 sagt er, dass die ihr einst gelebt hat nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürst, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Also wir haben die Werke getan, die der Teufel wollte, also die Rebellion. Und hier in Vers 10, denn wir sind seine Schöpfung, also Gottes Schöpfung in Jesus Christus erschaffen. Und da steht jetzt so ein krasser Gegensatz zwischen den Werken, die wir getan haben unter der Macht des Fürsten, der Finsternis, und durch die Erlösung, zu welchen Werken wir nun jetzt berufen sind. Wir haben die Vorzeichen haben sich komplett geändert. Der Herr, dem wir dienen, hat sich komplett geändert und somit auch die Werke, die daraus resultieren, aus dem Dienstherrn haben sich geändert.
Ich finde es auch schön, dass wir sind zwar passiv in der Erlösung, aber wir sind als aktive Wesen geschaffen. So wie wir das Auto ist gemacht worden zum Fahren oder der Schlüssel ist gemacht worden zum Sperren. Und so sind auch wir geschaffen zu den Werken. Also da ist etwas, wir sind als aktive Wesen geschaffen worden.
Ich denke da automatisch, wenn ich so etwas lese, auch an andere Briefe von Paulus. Römerbrief haben wir erwähnt, Galaterbrief. Die Werke des Fleisches. Und dann fängt's an mit Unzucht und dann kommen lauter schlechte Dinge. Das ist das, was wir selber gut schaffen. Und das Gegenstück sind nicht die Werke, sondern
die Frucht
des Geistes. Ja, und das sind die Eigenschaften, die eigentlich Gott hier auch hat. Also, wenn wir hier von den Werken sprechen, absolut klar, die dienen nicht zur Erlösung. Wir machen sie höchstens aus Dankbarkeit im Nachhinein. Aber nicht wir, sondern Gott schafft auch diese Werke in uns. Und das korrigiert vielleicht ein Bild, das wir manchmal fälschlicherweise haben. Jetzt denken wir mal an uns als gute Adventisten, nicht? Wir halten den Sabbat und zahlen den Zehnten und tun dies und jenes. Und irgendwann könnte es auch in unseren Köpfen passieren, dass wir sagen, so unbewusst vielleicht, lieber Gott, haben wir denn nicht sehr viel auch für dich in deinem Werk Gutes getan? Warum legen wir als Adventisten manchmal auch zu großen Wert auf unsere Leistungen und Werke? Warum ist das so? Eigentlich haben wir es jetzt verstanden. Paulus hat es uns hier heute aufs Neue klar gemacht. Wir haben null Anteil. Und trotzdem im Hinterkopf passiert es auch bei uns Adventisten, dass wir so verdienstlich, legalistisch, werksgerecht denken. Warum ist das so?
Ich könnte es, also zumindest bei mir, wenn ich mich da so beobachte, merke ich eine Sache, die immer wieder reinkommt, und zwar, in welchem Maß vergesse ich, was mir Gott Gutes getan hat. wo er mich rausgeholt hat. Und dort ist es angesprochen, dass hier immer wieder das Biografische von Paulus rauskommt. Und etwas, was ich in seinen Briefen faszinierend finde, später auch in der Apostelgeschichte generell, dass er sich sehr wohl bewusst ist, wo er herkommt und was er durchgezogen hat mit diesen Mordanschlägen, mit dem Suchen, systematisch Suchen, umbringen wollen. Dass er sehr genau weiß, wo er herkommt. Und das ist anscheinend wie so ein Anker, der ihn immer wieder mal festhält und sagt, er sagt ja selber, ich bin gut ausgebildet, ich habe bei den Besten studiert, ich habe es richtig drauf.
Ich wäre ein guter Pharisäer.
Genau, er war nicht nur Pharisäer, die waren ja schon gut, aber dann war er der Beste der Besten. Und trotzdem sagt er, das, was er erlebt hat, dieses Erlösungserleben, dass die Gnade ihn gerettet hat.
Das bewahrt ihn davor, einerseits stolz zu werden und andererseits eben so leistungsgerecht zu denken.
Mit anderen Worten, ich merke es in dem Maße, wie ich das vergesse, habe ich auch größere Tendenz dazu zu sagen, na, Joni, hast du mal wieder gut gemacht. Mhm. Bist mal wieder da gewesen, hast deinen Dienst gut gemacht und
top. Das ist auch gut gelungen, genau, was ich da gemacht habe.
Bei Gott. Und das Erinnern daran, wo er mich rausgezogen hat von. Das bringt mich tatsächlich sehr effektiv wieder zurück zu sagen, okay.
Ich glaube, die Herausforderung ist halt auch, wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Und da bringen wir dieses Leistungsdenken ganz schnell auch in unser Glaubensleben rein.
Plötzlich kommt dieser Zeitgeist auch über die Hintertür wieder in unseren Kopf hinein. Eine letzte Frage noch, die ich euch stellen möchte. Warum ist es so wichtig zu verstehen, dass bei der Erlösung wirklich Gott alles macht? Warum ist es so wichtig? Jetzt positiv gefragt. Ne?
Wie tragisch wäre es, wenn wir uns die Illusion hingeben, wir könnten selber was tun und am Schluss dann feststellen, es war völlig umsonst. Das hat gar nicht das bewirkt, was wir wollten. Alles, was wir tun können, ist letztendlich Schall und Rauch. Wir müssen uns auf Gott verlassen.
Für mich hat es was mit einem unendlichen Liebesbeweis von Gott zu tun. Er hat uns so sehr geliebt, dass er alles dafür getan hat, um uns zu erlösen, dass keiner verloren gehen muss, der nicht verloren gehen will. Und von dem her, das tut was mit meiner Identität. Ich weiß, wo ich hingehöre. Ich weiß, dass ich gewollt bin, dass Gott mich liebt und dass er mich errettet hat.
Immer wenn ich auf mich selber schaue, sehe ich die Schwächen, die Fehler, die Sünden und stehe in der Gefahr zu verzweifeln, an mir selbst zu verzweifeln. Wenn ich aber auf Gott schaue, der hat alles perfekt gemacht und macht es perfekt und wird es in der Zukunft perfekt machen, da kann ich diese Sicherheit gewinnen, wirklich immer Gottes Kind zu sein und zu bleiben. Das ist diese Heilsgewissheit. Nur wenn ich jetzt wirklich Jesus Christus 100% meiner Erlösung zuschreibe, dann kann ich sicher sein. Er macht keine Fehler. Und das ist das Schöne, wenn man die Erlösung verstanden hat. Und das sollte uns Paulus heute auch offensichtlich aufs Neue bewusst machen. Liebe Zuseher, ich habe noch eine Bitte an euch. Schreibt doch ein Wort in die Kommentare, was die Erlösung bei euch bewirkt hat und bewirkt. Ein einziges Stichwort. Wir freuen uns, wenn wir das lesen können. Lasst uns noch gemeinsam beten. Agnessa, darf ich dich bitten?
Ja. Lieber Vater im Himmel, hab du Dank, dass du schon vor Anbeginn der Welt, bevor es uns gab, dass du schon einen Erlösungsplan ersonnen hast. Danke, Herr Jesus, dass du uns so sehr lieb hast, dass du keine Mühe gescheut hast und dir der Weg nicht so weit und so schwer gewesen ist, um für uns zu sterben, damit wir die Möglichkeit haben, eines Tages wieder bei dir im Himmel zu sein. Herr Jesus, danke dir dafür. Bitte hilf uns zu begreifen, was das für ein kostbares Geschenk ist und hilf uns demütig, zu dir zu kommen und dieses Geschenk anzunehmen und dass wir das auch unseren Mitbrüdern und Schwestern zugestehen und dass wir uns nicht vergleichen und denken, dass wir was Besseres sind oder dass wir uns was verdienen können. Danke, Herr Jesus, dass du so viel Güte, Liebe und Gnade zu uns erwiesen hast. In deinem Namen. Amen.
Amen. Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.